Sprechstunde, der Deutschlandfunk-Medizin-Podcast.
Ja, am schlimmsten ist halt der Juckreiz und insbesondere dann, wenn es dann halt auch so stark ist, dass man auch in der Nacht Probleme hat, ne, sodass dann auch noch der Schlaf gestört ist, dass man viele Stunden wach liegt. Sprich, nicht nur man hat eher rote und schuppige Haut, sondern auch blutig gekratzt, teilweise auch nässend, ne, und das ist halt natürlich sehr unangenehm, auch nicht nur vom Juckreiz.
Hautausschlag und ein quälender Juckreiz, das sind die typischen Anzeichen für Neurodermitis, die auch als atopisches Ekzem bezeichnet wird. Fast 4 Millionen Menschen in Deutschland leiden darunter. Babys und Kinder sind besonders häufig betroffen. Aber auch im späteren Lebensalter kann die Erkrankung die Lebensqualität zum Teil stark beeinträchtigen, weil der Juckreiz nachts zum Beispiel vom Schlafen abhält oder tagsüber die Konzentration stört. Die sichtbaren Symptome wie schuppige, gerötete oder auch nässende Haut können für die Betroffenen außerdem im sozialen Umfeld verunsichernd sein. Woher die heftigen Hautreaktionen kommen und was außer Cremen noch helfen kann, sie zu lindern, um gut mit der Krankheit zu leben, darüber wollen wir heute sprechen. Neurodermitis, Cremen und nicht kratzen. Das ist unser Schwerpunktthema in der Sprechstunde. Mein Name ist Magdalena Schmude. Herzlich willkommen. Als Expertin zum Schwerpunktthema Neurodermitis ist Frau Dr. Christina Schnopp zugeschaltet. Sie ist Funktionsoberärztin Pädiatrische Dermatologie an der Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Allergologie am Biederstein der Technischen Universität München. Hallo Frau Schnopp.
Ja, vielen Dank. Guten Morgen.
Guten Morgen. Frau Schnopp, dass die Haut mal juckt, gerötet ist und dass man Ausschlag bekommt, das kennen wahrscheinlich die meisten. Inwiefern ist dieses Symptom, also gerade das Jucken bei einer Neurodermitis, denn anders oder besonders?
Ich glaube, das Besondere ist, dass wenn es mal juckt, ist es nicht schlimm, aber wenn es permanent juckt, mehr oder weniger, dann kriegt es eine ganz andere Bedeutung. Wir wissen, dass Juckreiz bei Patienten mit mittelschwerer und schwerer Neurodermitis im Gehirn ganz anders verarbeitet wird, stärker zum Tragen kommt, das Handeln stärker beeinflusst, den Schlaf stärker stört, als wenn Sie oder ich jetzt 3 Mückenstiche am Unterschenkel haben im Sommer. Das heißt, das ist wie bei chronischen Schmerzen, dass das dann einfach belastender wird und auch stärker das Denken und den Alltag beeinflusst. Und die Neurodermitis hat noch so eine Komponente, was viele belastet, ist, dass es so unvorhersehbar häufig schlechter wird. Und dann ist man so dem ausgeliefert. Ja, es kann heute noch gut sein und heute Nacht schlafe ich schon schlecht und morgen früh bin ich ganz schlecht drauf und unausgeschlafen und unkonzentriert. Und das ist so ein bisschen frustrierend, weil ich das schlecht nicht immer beeinflussen kann natürlich. Und es macht so eine Hilflosigkeit auch, was dann eben diese Juckreizwahrnehmung auch nochmal verschlimmert.
Woher kommt denn das Jucken?
Das Jucken kommt durch die Entzündung in der Haut. Die Neurodermitis hat sozusagen ganz starke genetische Grundlagen und die einen genetischen Prädispositionsfaktoren, die liegen in der Hautbarriere. Das heißt, die Haut ist durchlässiger, also Allergene oder auch Irritantien oder auch so ein Luftzug oder Kleidung, die reibt oder so. Das kommt viel stärker an bei den Nerven, die unter der Haut sind. Und zweitens, und das ist das Entscheidende für den Juckreiz, sind die Entzündungszellen überaktiviert. Wir haben so Abwehrzellen in der Haut, das ist ein Grenzorgan, der hilft uns sozusagen, sich uns zu verteidigen gegen irgendwelche Bakterien, Viren, Pilze, was auch immer da von außen auf uns zukommt. Und das ist aber überaktiviert. Das heißt, ich erkläre den Kindern das immer so, das ist wie so ein Fehlalarm der Feuerwehr. Ja? Das Immunsystem wird aktiviert, obwohl da gar kein Feind ist. Und das Immunsystem sendet Botenstoffe aus, um neue Immunzellen zu rekrutieren. Und ein Teil dieser Botenstoffe macht eben auch Juckreiz, stimuliert diese kleinen Nervenfasern in der Haut und leitet dann den Juckreiz über das Rückenmark ans Gehirn. Und je öfter das passiert, je stärker wird es auch weitergeleitet. Ja? Das ist wie so eine Bahnung.
Das heißt, der Körper erwartet quasi schon, dass es juckt.
Ja, es ist zumindest so, dass bei Menschen mit Neurodermitis eben dieses System überaktiviert ist. Ja, aber sie schütten eben auch mehr von diesen Botenstoffen aus. Und das ist besonders fatal bei der Neurodermitis, ein ganz starker Stimulus, dass es mehr juckt, ist, dass man kratzt. Jetzt ist das Kratzen aber die natürliche Reaktion. Also die Definition von Juckreiz ist, ich habe den Impuls zu kratzen. Und jeder, der schon mal Mückenstiche, Fiese hatte, der weiß, solange ich kratze, heilen die ja auch nicht ab. Das heißt, wir kommen da ganz schnell in so einen Juckreiz-Kratzzirkel, in so einen Teufelskreis, dass wir kratzen, was aber die Entzündung verstärkt, was den Juckreiz verstärkt und so weiter.
Jetzt haben Sie auch schon erwähnt, dass die Hautbarriere gestört ist und dadurch mehr Störfaktoren durchkommen. Warum ist die Hautbarriere denn nicht mehr intakt bei Neurodermitis?
Das ist tatsächlich eine genetische Disposition. Man muss sich das ein bisschen vorstellen. So die oberste Hautschicht können sich wie so eine Mauer vorstellen. Ja? Wir haben da Hautzellen, die sind wie die Ziegelsteine und wir haben dazwischen Barrierelipide, also bestimmte spezielle Hautfette, die praktisch die Mörtelsubstanz machen. Und wir wissen, dass eben genetischerweise sowohl diese Zellen anders sind, die sind ein bisschen kleiner, die sind ein bisschen abgerundeter, ja, da sind also mehr Lücken logischerweise und auch diese Mörtelsubstanz, diese Barrierelipide, die Fette, die da dicht machen sollen, die sind anders in der Zusammensetzung und das ist eine genetische Disposition, deswegen ist ja auch immer so die Frage, wenn ich mehr Creme produziert, die Haut dann weniger Fett, das ist ja auch legitim, dieses genetische Programm, diese Mörtelsubstanz, das wird eben nicht verändert, ja, der Mensch kann nur über die Teigdrüsen regulieren und das geht auch erst im Erwachsenenalter.
Und ab welchem Alter zeigen sich denn typischerweise die ersten Symptome, wenn man eine Neurodermitis hat oder bekommt?
Also die 80% aller Patienten erkranken vor dem 4. Lebensjahr, die meisten sogar vor dem 2. Lebensjahr. Und also das Lehrbuch sagt, man kann die Diagnose erst ab 6 Monaten sicherstellen. Das würde ich so nicht unterschreiben. Wir sehen fatalerweise die, die es ganz schwer haben, die haben es sehr früh in aller Regel. Das heißt, wir haben häufig schon Kinder im 3., 4. Lebensmonat, wo wir die Diagnose sicherstellen können, die eben schon diese typische Hautentzündung haben und die auch Juckreiz haben. Wobei die ganz kleinen Kinder, die können noch nicht gezielt kratzen. Die können das von ihrer Gehirnentwicklung noch nicht. Die juckt es aber trotzdem und die leiden dann eigentlich ganz besonders, weil sie sich ja nicht richtig ausdrücken können. Also ab dem 3. Lebensmonat vorher kann man es eigentlich noch nicht sagen in der Regel.
Das ist ja schon ziemlich früh. Mhm. Was sind denn so die typischen Körperregionen, die betroffen sind?
Das kann man so nicht beantworten, das ist altersabhängig. Bei den kleinen Kindern fängt es fast immer im Gesicht und am Kopf an. Manchmal auch so in den Hautfalten, die haben ja oft so speckige Hälse und Ärmchen und so, also da, wo Haut auf Haut liegt. Und Streckseiten betont, häufig ist ja auch der ganze Körper befallen bei den kleinen Kindern, aber eben typisch Gesicht, Kopf. Und Streckseiten und dieses klassische Neurodermitis-Bild, was man immer sieht in den, mit den Beugen, Ekzemen, also in den Ellenbeugen und Kniebeugen, das ist so Kindergarten, Schulalter, würde ich sagen, Grundschulalter. Und bei den Jugendlichen und Erwachsenen ist es ganz häufig wieder das Gesicht, die Augenlider, die Hände, die Füße, Genitalbereich häufig auch bei Jugendlichen und Erwachsenen, was dann natürlich dann auch viele soziale Implikationen hat. Und auch die Kopfhaut ist auch häufig befallen.
Das heißt, das verändert sich im Lauf des Lebens ein bisschen. Wenn ich aber bei meinem Kind vermute, dass es Neurodermitis hat, Sie haben die Diagnose gerade schon angesprochen, dann gehe ich zum Kinderarzt und lasse den das anschauen und der kann das feststellen?
Ja, also die Neurodermitis ist so eine Blickdiagnose, ist manchmal so ein bisschen schwierig mit den Eltern. Sie sagen, warum sehen sie das gleich? Also weil sie es auch nicht hören wollen natürlich häufig, das kann ich auch nachvollziehen. Eigentlich, es gibt so einen ganz doofen Spruch, der sagt, Neurodermitis ist, was Neurodermitis aussieht. Also ich glaube, jede Krankenschwester, jede MFA am Empfang kann das diagnostizieren, wenn man es oft genug gesehen hat. Aber vielleicht so für die Hörer, es gibt fast nichts anderes, was im Kindesalter rote, schuppige Haut macht und Juckreiz. Also die einzige Differentialdiagnose ist noch Krätze, was ja leider auch häufig ist zurzeit. Und da ist der Unterschied, dass das so schlagartig anfängt und praktisch immer die Handflächen und Fußsohlen betroffen sind bei den Kindern und meistens auch eben andere Familienmitglieder. Also das kann man, spätestens der Kinderarzt kann das differenzieren. Neurodermitis kommt ja meistens so ein bisschen schleichend, also jetzt nicht von heute auf übermorgen, sondern so, ja, es wird schlechter über 3-4 Wochen, dann haben die einen Schnupfen, dann wird es noch ein bisschen schlechter, dann kriegen sie einen Zahn, wird es noch ein bisschen schlechter. Ja, es ist so einschleichend.
Und wenn ein Kind früh oder relativ früh diese Symptome zeigt, heißt es dann, dass es die Neurodermitis sein Leben lang auch behalten wird?
Nein. Also das ist ja immer die Angst, aber da haben wir relativ gute Daten tatsächlich, wo man Neurodermitis-Kinder lange Zeit beobachtet hat, also 20 Jahre inzwischen. Und also man kann ganz grob sagen, 2/3 heilen ab, bis sie in die Schule kommen. Aber die Hälfte von denen, also wiederum ein Drittel, kriegt so ein bisschen was später wieder. Das ist häufig bei Veränderungen im Leben, also mit der Pubertät, mit einer Schwangerschaft, mit Abschluss der Schule, mit der ersten gescheiterten Beziehung, mit Lebensereignissen oder auch sonstigen körperlichen Umstellungen. Und häufig ist die das aber wieder kriegen, haben vielleicht einfach nur Handekzem oder nur hinter den Ohren oder sind oft mild. Also im Groben, wenn man es positiv formuliert, dann haben es 2/3 eigentlich los von denen, die es vor dem 2. Lebensjahr kriegen.
Aber lässt sich das irgendwie abschätzen oder vorhersagen, in welchen Fällen das verschwindet und in welchen es wahrscheinlich oder leider zurückkommt?
Ja, also zurückkommen ist schwierig. Also wir können ein bisschen vorhersagen, welches behalten. Das wissen wir relativ gut. Das sind eben die mit dem frühen Beginn. Also früh heißt vor dem 6. Lebensmonat Symptome. Und die, also bei den kleinen Kindern ist relativ häufig, dass die auch Nahrungsmittelallergien haben. Und die, die eben Nahrungsmittelallergien vor allem auf Ei haben, plus einen frühen Beginn, plus eine eher schwere Form, die haben das höhere Risiko, dass sie es behalten, erstens. Und zweitens haben die auch ein höheres Risiko, dass sie Asthma und Heuschnupfen entwickeln. Also diese anderen atopischen Erkrankungen, Sie haben das ja schon genannt, dass es auch atopische Dermatitis heißt. Das heißt, diese 3 Erkrankungen und auch die Nahrungsmittelallergien und eigentlich auch noch die eosinophile Ösophagitis, das ist so eine Speiseröhrenentzündung, die haben ähnliche genetische Grundlagen. Da spielt das gleiche Entzündungsmuster eine Rolle. Und deswegen ist da sozusagen von vornherein ein erhöhtes Risiko da. Aber eben besonders für die mit den die schweren frühen Beginnen.
Das heißt, da gibt es viele Baustellen am und für den Körper und die Erkrankung verändert sich auch im Laufe des Lebens. Darüber hat mein Kollege Martin Winkelheide mit einem Betroffenen gesprochen. Er heißt Stefan Wehr und engagiert sich im Bundesverband Neurodermitis. Das ist eine Selbsthilfeorganisation für Betroffene. Und heute kommt Stefan Wehr mit der Krankheit ganz gut zurecht, aber vor allem im jungen Erwachsenenalter war seine Neurodermitis ziemlich stark ausgeprägt. Die ersten Erinnerungen an entsprechende Symptome, die reichen bei Stefan Wehr aber deutlich weiter zurück, bis in die frühe Kindheit.
Ich habe halt persönlich in Erinnerung, wie ich mich so als Kleinkind, wenn mich eine Wiese an einem Schwimmbad runtergerollt habe, dass ich auf einmal wahnsinnig Probleme hatte mit Juckreiz in der Kniekehle. Das ist halt tatsächlich meine längste Erinnerung an die Erkrankung tatsächlich. Ja. Und, irgendwann wurde es dann auch mal ein bisschen besser. Also gerade so in der Jugend hatte ich zum Beispiel eine Besserung gehabt. Und dann ja zu meiner Bundeswehrzeit nach dem Abi, da wurde es halt schlagartig halt immer schlechter. Ausbildung, Studium wurde es dann tatsächlich so, dass ich das auch flächenmäßig deutlich ausgeweitet hatte. Also ich hatte dann zeitweise halt sozusagen halt wirklich den ganzen Körper betroffen. Ja, natürlich am schlimmsten ist halt der Juckreiz und insbesondere dann, wenn es dann halt auch so stark ist, dass man auch in der Nacht Probleme hat, ne, sodass dann auch noch der Schlaf gestört ist, dass man viele Stunden wach liegt und da auch nicht zur Ruhe kommt. Ne? Und dann kommt natürlich eins zum anderen, Schlaf braucht natürlich der Mensch. Ne? Und zusätzlich hat man nachts halt den Schlafentzug sozusagen, der macht natürlich dann den Allgemeinzustand halt nicht besser. Und halt eben auch das Alltagsleben ist halt sehr, sehr eingeschränkt, weil man halt eben auch gedanklich sehr oft bei der Krankheit halt ist. Ne? Also ich hatte schon seit frühkindlich auch mit Pollenallergien viel zu tun. Also weniger bei Nahrungsmitteln, das spielt ja bei vielen auch eine Rolle, aber halt starke Pollenallergie und auch Querbeet, Frühblüher, Spätblüher, Gräser, ne, was da eigentlich die ganze Palette zu bieten hat. Ne? Ja, gibt halt immer gewisse Monate, die sind schwieriger, gerade halt Pollenflugzeit, aber auch schon mal in den Wintermonaten, wo man wenig Licht bekommt, wo man halt eben trockene Heizungsluft auch hat. Ne? Das sind dann eben auch so, ja, sagen wir mal, Umgebungsfaktoren, die sich halt auch negativ auswirken können. Ja, ja, mein erster Schritt war tatsächlich, wir sind ja gerade in einer Radiosendung, war tatsächlich auch durch eine Radiosendung, die ich zufällig gehört habe. Und dann habe ich vom Bundesverband Neurodermitis erfahren. Da bin ich jetzt auch schon lange Mitglied und auch im Vorstand. Und einfach mal einen anderen Ansatz zu finden, sich weniger nur auf, sagen wir mal, die Ärzte, Hautärzte insbesondere zu verlassen, sondern sich selber etwas kundig zu machen mit der Erkrankung, sich nochmal andere Meinungen einholen. Und das war so der erste Schritt. Bei den meisten Patienten ist Ernährung eine wichtige Komponente. Das andere ist halt durchaus das Thema Psyche, ne, dass der ein oder andere halt eben da gewisse Baustellen hat in seinem Familienumfeld, vielleicht auch in der Partnerschaft. Das habe ich auch kennengelernt, andere Patienten, die darunter sehr gelitten haben, dass das ein großer Faktor war. Und halt eben, bei mir war es halt eben so, dass das Immunsystem halt gestört war. Und dann konnte man halt eben durch gezielte Therapie, auch gerade was jetzt die Darmflora angeht, Da hat eben gezielt gegensteuern und das hat eben dazu geführt, dass es quasi dann zu 80% dann erscheinungsfrei war und das hat mir damals schon sehr weitergeholfen. Ja, sicher auch, was das Berufsleben, Einstieg im Berufsleben angeht, kann ich mich gut erinnern, dass ich auf Praktika war und ich dann immer mal wieder auf Toilette gegangen bin, um nochmal hier irgendwie was einzucremen oder sowas. Man ist halt schon, wenn man es halt sehr, sehr schlimm hat, schon sehr, sehr irgendwo auch in der Krankheit gefangen und da muss man halt für sich selber auch irgendwo mal einen vernünftigen Weg finden, wie man halt mit der Erkrankung umgeht.
Mein Kollege Martin Winkelheide hat mit Stefan Wehr gesprochen. Er ist Neurodermitis-Patient und engagiert sich im Bundesverband Neurodermitis. Frau Schnopp, in diesem Erfahrungsbericht waren ja jetzt eine ganze Menge Punkte drin. Inwiefern ist das denn typisch für Neurodermitis? Zum Beispiel, dass Allergien zusätzlich auftreten.
Genau, also er hat das super zusammengefasst, Herr Wehr. Das eine, was ja eben rauskommt, ist, dass eben diese anderen atopischen Erkrankungen, also vor allem Heuschnupfen, Pollenallergien häufig assoziiert sind. Das kommt meistens erst im Jugendalter und ist aber dann gerade im jungen Erwachsenenalter sehr stark ausgeprägt. Das macht auf der einen Seite Heuschnupfen, laufende Augen, Nase, Juckreiz, kann aber auch die Haut verschlechtern. Also der direkte Pollenkontakt macht auch häufig Ekzeme im Bereich der freigetragenen Areale, nennen wir das so schick. Also Hals, Gesicht, Hände, also auch ein direkter Effekt von den Pollen. Also das ist ganz, ganz typisch. Und Nahrungsmittel, also echte Nahrungsmittelallergien auf Grundnahrungsmittel spielen vor allem im Kindesalter eine Rolle. Später sind es dann eher eben die pollenassoziierten Nahrungsmittel wie Nüsse, Karotte, Apfel und sowas, was das schlechter machen kann.
Das heißt, welche Nahrungsmittel sind in der Kindheit? Gibt es da konkret Dinge, die man meiden sollte?
Sie sollten gar nichts meiden. Danke für die Frage. Nahrungsmittelallergien haben vor allem die sehr kleinen Kinder, also vor dem ersten Lebensjahr mit der sehr schweren Neurodermitis. Und man sollte nicht blind irgendwas meiden. Im Gegenteil, grundsätzlich sollte man alle Nahrungsmittel auch früh einführen, also wenn das Kind mag, ab dem vollendeten vierten Lebensmonat. Man würde da in dem Fall tatsächlich diese schwer betroffenen Kinder Allergietests machen und dann gezielt meiden. Also man sollte nicht Nahrungsmittel einfach blind meiden. Es ist Milch und Ei vor allem. Das macht über 90% aus. Weizen, Soja in seltenen Fällen bei den kleinen Kindern. Aber gerade die Meidung von Milch kann wirklich zu Unterernährung führen. Also vor allem zu wenig Eiweiß. Also das sollte man nicht ungezielt machen, sondern nur, wenn man durch eine Testung einen Hinweis hat. Bei den Erwachsenen ist es eben entweder die pollenassoziierten Nahrungsmittel, die sind in gekochter Form in der Regel verträglich, können aber vor allem in roher Form eben Probleme machen und ist auch ein bisschen mengenabhängig. Und es gibt natürlich viele Nahrungsmittelunverträglichkeiten, das ist eher unspezifisch wie Tomate, Zitrusfrüchte. Das fängt häufig auch schon im Kindesalter an, dass man da Verschlechterung des Ekzems sieht. Das sind für uns keine echten Nahrungsmittelallergien, weil sie einen anderen Mechanismus haben, den wir auch gar nicht genau kennen. Aber da berichten sehr viele Patienten, dass es schlechter macht. Und im Erwachsenenalter ist es sehr individuell tatsächlich. Das muss man ein bisschen so für sich rausfinden.
Jetzt hat Herr Wehr ja auch verschiedene Therapiemöglichkeiten erwähnt. Gibt es denn eine Standardtherapie bei Neurodermitis? Oder womit fängt man an?
Also es gibt eine Standardtherapie, es gibt auch so Leitlinien, also es gibt so Stufenpläne. Man fängt eigentlich immer an mit Basistherapie, also die ganze Haut jeden Tag ganz eincremen mit einer Pflegecreme letztlich. Die enthalten häufig Glycerin oder auch Harnstoff. Das bindet einfach das Wasser besser in der Haut, damit die Creme nicht gleich wieder weg ist, so gefühlt.
Also nicht nur die betroffenen Stellen, sondern den ganzen Körper wirklich?
Exakt, ja, weil das einen präventiven Effekt hat. Ja. Also das ist ganz wichtig, einfach sozusagen, dass keine oder weniger neue Stellen kommen. Das ist auch gut belegt letztlich, das ist gut untersucht, dass das tatsächlich was bringt. Man würde darauf achten, dass man jetzt, also bei kleine Kinder würde man in einem Ölbad baden, wenn die noch baden. Ansonsten eben milde Reinigung für die Haut, gerne auch so ein Duschöl oder so milde Duschcremes. Also so eine klassische Seife ist nicht so geeignet in der Regel. Und also das ist Schritt eins. Und dann ist dazu, brauchen die in der Regel eine antientzündliche Therapie, sprich eine Cortisoncreme oder ein Calcineurin-Inhibitor für empfindliche Areale. Das ist mal der Standard. Und Triggervermeidung, das kam eigentlich in der Aussage von Herrn Wehr ja auch ganz gut, neben den Nahrungsmittelallergien, die man meiden kann. Pollen können sie nicht so gut meiden, aber man kann abends die Haare abduschen zum Beispiel. Man kann sich abduschen, wenn man draußen war in der Pollensaison, gucken, dass die Kleider nicht im Zimmer liegen. Man kann so milbendichte Matratzenüberzüge gegen die Haus, Hausstaubmilben machen, das ist der allergologische Teil. Und was eben auch rauskam, es gibt eben auch andere Faktoren. Die Psyche ist ganz wichtig, vor allem bei den größeren Kindern und Erwachsenen. Das ist natürlich ein bisschen komplexes Unterfangen, ja. Und da sind so Selbsthilfegruppen auch super wertvoll tatsächlich. Und dann gibt's noch solche Triggerfaktoren bei den Kindern, die sie auch nicht vermeiden können, sowas wie Infekte und Zähne und so weiter. Aber das wäre auch, das gehört auch zur Basistherapie, dass man sich überlegt, ja, also neben diesem Eincremen und bisschen antientzündliche Therapie, welche Trigger kann ich meiden?
Und vielleicht ganz kurz noch, Cortison, antientzündlich, haben Sie gerade gesagt, da gibt es ja auch Bedenken, ja, das langfristig anzuwenden. Ja, was empfehlen Sie da?
Also die Bedenken sind eigentlich unbegründet, wenn man ein vernünftiges Cortison hat. Man muss da vielleicht ein bisschen differenzieren. Wir haben seit den 90er Jahren sogenannte Viertgenerations-Cortisone. Das heißt, es sind einfach ein bisschen andere Moleküle als noch in den 50er, 60er, 70er Jahren, die eben diese gefürchteten Nebenwirkungen von dem Cortisoncremes, nämlich die eine ist ja, dass das in den Körper reingeht, dass es Blutspiegel macht, dass es innerliche Nebenwirkungen macht und das andere ist, dass es die Haut dünner macht und das machen die eigentlich beide nicht mehr. Also wenn sie das richtige Cortison an den richtigen Stellen, nämlich nicht am Augenlid, da würde man eben so einen Cortisonersatz nehmen und im Gesicht auf die Dauer anwenden, haben sie null Nebenwirkungen mit dem richtigen. Ja, ist häufig die Erfahrung von den erwachsenen Patienten, die eben noch mit alten Cortisonen behandelt worden, dass es nicht funktioniert oder dass sie Angst haben.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Und in der Zwischenzeit hat uns Frau Bauer angerufen. Sie hatte schon als Kind bis zur Schwangerschaft Neurodermitis, haben Sie uns geschrieben, Frau Bauer. Dann war es verschwunden und jetzt ist es aber wieder aufgetaucht. Frau Bauer.
Ja, guten Tag.
Guten Tag.
Ja, genau so ist das. Und ich war auch deswegen bei der Hautärztin. Also es ist wieder bestätigt, dass es wieder Neurodermitis ist. Und meine Frage ist eben, ob das mit den Wechseljahren zusammenhängen kann, in die ich jetzt gekommen bin, oder ob das einfach nur stressbedingt ist. Weil es war ja so lange Ruhe.
Also Hormone, eine Hormonumstellung sind ein Thema, Frau Schnapp?
Ja, ja, also definitiv ein Thema. Wir sehen das in alle Richtungen. Wir sehen manchmal eine deutliche Besserung mit der Pubertät. Wir sehen manchmal bei Kindern, die mit 4 schon abgeheilt waren, dass sie es mit 12, 13 wieder kriegen. Ich betreue immer wieder Schwangere, die hatten es als kleines Kind dann ewig nicht, dann nur in der Schwangerschaft und nachher ist es wieder weg. Und genauso auch ihren Fall, dass es lange weg ist und sozusagen dann mit hormonellen Veränderungen, zum Beispiel in der Schwangerschaft, abheilt und dann mit der Menopause wiederkommt. Also das ist durchaus, kann das gut sein, dass es daher kommt. Das ist natürlich jetzt von der Ausprägung der Neurodermitis, kann ich jetzt nicht garantieren. Menopause ist ja auch so Zeit der Veränderung manchmal, kann auch Stress machen oder was sonst noch so passiert im Leben in dieser Phase. Das kann man nicht auseinanderdröseln sozusagen, was ist. Aber so wie Sie das berichten, glaube ich, dass die Hormone da sicher eine Rolle spielen bei Ihnen.
Also lohnt es da nochmal hinzugucken und ja auch eine Therapie wieder
anzunehmen? Das ist halt die Frage, ob man dann eine Hormonersatztherapie vielleicht auch unter dem Aspekt einleiten würde, dass das vielleicht die Neurodermitis stabilisiert. Also so wie Sie das schildern, denke ich, ist das was, über was man zumindest nachdenken kann. Ja.
Das Problem zum Beispiel, eine Hormonersatztherapie geht bei mir nicht, weil ich keine Hormone vertrage.
Ja, dann ist es schwierig. Dann muss man einfach die Neurodermitis gut behandeln und das die Stressfaktoren reduzieren, weil die ja immer so on top ja auch noch eine Rolle spielen. Das wissen Sie sicher schon nach so langer Zeit.
Dann vielen Dank, Frau Bauer. Uns hat Frau Gachtu, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, geschrieben, ihr 4-jähriger Enkel leidet unter Neurodermitis, hatte als Baby schon Milchschorf, wurde 1 Jahr gestillt und jetzt seit 2 Jahren mit Cortison behandelt. Und Frau Gachtu interessiert sich dafür, ob es Erkenntnisse gibt zu Langzeitfolgen, also wenn Cortisoncremes bei Kindern über einen längeren Zeitraum angewendet werden und ob es Alternativen gibt, zum Beispiel Protopic.
Genau, sehr vielen Dank für die Frage. Ja, wir haben Langzeituntersuchungen letztlich oder wir sehen die Patienten auch Langzeit. Wenn ihr Enkel mit einem modernen Cortison behandelt wird, dann hat er keine Langzeitfolgen zu fürchten. Egal, auch wenn er es noch 10 Jahre nimmt. Also ich habe inzwischen Kinder, die sind jetzt 25 und nehmen es schon die ganze Zeit, weil es einfach ein schweres Ekzem ist. Also mit den modernen Cortisonen tatsächlich kein Problem. Protopic ist so ein Calcineurin-Inhibitor, ist auch eine antientzündliche Substanz. Das wird empfohlen eben für cortisonsensible Areale. Das ist vor allem das Gesicht und die Augenlider. Und da würde man das auch bevorzugen, so einen Cortisonersatz. Ich würde das bei einem kleinen Kind nicht großflächig machen. weil die modernen Cortisone werden noch in der Haut abgebaut. Das heißt, ich habe da nie Spiegel im Blut, während zum Beispiel für das Protopic wir das wissen, dass wenn man das großflächig bei kleinen Kindern vor allem macht, dann können sie diesen Wirkstoff im Blut messen. Und Protopic, also Tacrolimus ist der Wirkstoff, das ist ein immunsuppressives Medikament, was zum Beispiel Herztransplantierten gegeben wird in Tablettenform. Und von daher wollen wir das nicht bei kleinen Kindern großflächig anwenden. Aber es ist eine gute Alternative eben fürs Gesicht und für empfindliche, auch so für Hautfalten oder so.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Frau Schmidt aus Wiesbaden hat uns angerufen. Hallo Frau Schmidt. Sie haben eine Frage zur Teersalbe.
Ja, ich kann mich eigentlich meiner Vorrednerin anschließen, die das gesagt hat mit in der Menopause oder wenn man dann in die Wechseljahre kommt, dass dann wahrscheinlich oder in vielen Fällen dass die Neurodermitis wiederkommt. Also ich muss dazu sagen, ich bin jetzt Ende 40. Ich bin noch nicht in den Wechseljahren, aber das steht mir ja wahrscheinlich auch bald bevor in den nächsten Jahren. Und ich hatte als Kind auch sehr schwere Neurodermitis als Kleinkind und dann, naja, über die ganzen Kinderjahre bis zur Pubertät. Und in der Pubertät ist es tatsächlich weggegangen, verschwunden. Und jetzt, wie gesagt, mit Ende 40 kriege ich auch vor allem im Hochsommer bei extremer Hitze kommt der Juckreiz wieder oder da kriege ich eben wieder so ein paar Stellen extrem.
Und Ihre Frage ist,
Jahre,
wie das behandelt werden kann?
Hatte ich überhaupt keine Probleme mit Neurodermitis. Da war das fast vollkommen weg. Und jetzt habe ich, also meine Frage wäre jetzt, ich kann mich noch erinnern, dass meine Eltern sind mit mir auch damals von Hautarzt zu Hautarzt gefahren. Weil die Mittel wie Prednisolon oder was man damals so gekriegt hat, das hat alles überhaupt nichts gebracht. Im Gegenteil, das hat manchmal das Ekzem noch schlimmer gemacht. Und dann wurde mir aber von einer Hautärztin oder was, die hat mir Teer verschrieben. Also das war richtiger Straßenteer. Das roch natürlich unangenehm, vor allem bei meinen Mitschülern wurde ich dann gehänselt und so weiter in der Schule. Aber komischerweise, das hat am allerbesten geholfen.
Frau
dann
Schnopp.
War die Neurodermitis also wochenlang weg.
Frau Schnopp, Teersalbe.
Gibt es denn dieses eine Teer? Gibt es das immer noch heutzutage?
Also das, was Sie bekommen haben, gibt es wahrscheinlich nicht mehr. Also ich kenne das noch. Ich habe Ende der 90er Jahre angefangen. Da hatten wir das noch auf Station. Da gab es noch, das nennt sich Liquor Carbonis Detergens. Das war wirklich wie Straßenteer, also schon besser gereinigt und so weiter. Das gibt es nicht mehr. Was es noch gibt, ist Ichthyol. Das sind so Schieferöle. Und das riecht auch so ein bisschen nach Teer, aber nicht so lange. Also wir nehmen das abends, dann riechen die Kinder morgens nicht mehr oder die Erwachsenen. Weil Teer an sich macht man nicht mehr, weil es ein erhöhtes Hautkrebsrisiko macht im Zusammenhang mit Sonne. Also das echte Teer ist obsolet. Aber diese Schieferöle, die haben eben kein erhöhtes Krebsrisiko. Die kann man gut nehmen und wir nehmen das tatsächlich gelegentlich, vor allem für so Ekzem in den Falten oder wenn die so juckende Knoten haben, die Patienten. Das sind ja vor allem Erwachsene und ältere Patienten, aber gelegentlich auch mal Kinder. Dieses Ichthyol kann man noch nehmen, gibt es auch als Fertigpräparat oder man kann auch Rezepturen machen. Also es hat sicher, spielt jetzt nicht mehr so die Hauptrolle, weil wir einfach bessere Cortisone haben. Das war einfach anders in ihrer Kindheit, was einfach komfortabler ist und nicht riecht. Aber eben diese Schieferöle, die haben schon noch ihre Nische, sage ich jetzt mal.
Dann vielen Dank nach Wiesbaden an Frau Schmidt für diese Frage. Ein Hörer hat uns per Mail geschrieben. Er sagt, Ursachenforschung interessiert ihn. Genauso wichtig wie von außen die Haut zu behandeln, sei ja auch von innen vorzugehen, zum Beispiel der Darm. Wie wichtig oder wie gut sind denn die Auswirkungen von Eliminationsdiäten?
Also vielleicht vorweg, wir glauben, glaube ich, alle, die sich so wissenschaftlich mit der Neurodermitis beschäftigen, dass irgendwas mit dem Darmmikrobiom, dem Darmimmunsystem und dem Hautimmunsystem, da gibt es Zusammenhänge. Das ist, glaube ich, unbestritten. Was wir nicht genau wissen, und da ist einfach die Forschung noch nicht weit genug, weil wir erst seit 10 Jahren ungefähr überhaupt das Darmmikrobiom so im Detail entschlüsseln können, weil wir genetische Verfahren haben. Das heißt, der Zusammenhang ist da. Wir wissen aber nicht so richtig genau, welcher Patient mit Neurodermitis oder auch für andere chronisch entzündliche Hauterkrankungen, was da eigentlich gut ist in dem Darm. Ja, also Sie müssten ja dann auch immer eine Darmspiegelung machen, um die Bakterien im Darm zu bestimmen. Die Stuhlkultur ist jetzt nicht so wahnsinnig sinnvoll. Ja? Eine Stuhlprobe spiegelt ja nur diese letzten 10 Zentimeter wieder und uns interessieren aber die 3 Meter davor. Das heißt, wir wissen nicht so richtig genau, was wir denen geben sollen. Es gibt ja auch die Diskussion mit dem Probiotika. Eliminationsdiät ist ja nochmal ein spezielles Thema. Wir sehen gerade bei erwachsenen Patienten, die irgendwelche Diäten machen, dass es besser wird. Aber es ist nicht durchgängig. Also man kann es nicht generell empfehlen. Viele sagen, mit Paleo oder mit ich weiß nicht was, vegan wird es besser, aber es ist immer vorübergehend.
Vielen Dank. Und bevor wir hier weitere Fragen beantworten, wollen wir noch näher auf eine spezielle Behandlungsmöglichkeit bei Neurodermitis eingehen. Denn neben äußerlichen Anwendungen gibt es auch Medikamente, die im Körper auf den Entzündungsprozess wirken. Welche das sind und wann sie eine sinnvolle Option sein können, darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Stefan Weidinger gesprochen. Er ist Direktor der Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Kiel.
Wir haben in den letzten Jahren wirklich gewaltige Fortschritte bei der Therapie der atopischen Dermatitis gemacht, und zwar vor allem bei der sogenannten Systemtherapie, also innerlichen Therapie von schwereren Formen der Erkrankung. Und wir haben inzwischen 2 neue Substanzklassen für diese Systemtherapie zur Verfügung. Das eine sind die sogenannten Biologika. Und das andere sind die sogenannten JAK-Inhibitoren.
Dann gucken wir doch zuerst mal auf die Biologika. Was ist das und wie wirken die?
Biologika sind biotechnologisch hergestellte Antikörper, die an ganz bestimmte Zielmoleküle binden und diese blockieren können. In der Regel sind diese Zielmoleküle Entzündungsbotenstoffe in der Haut oder im Blut oder deren Rezeptoren auf der Oberfläche von Zellen. Die JAK-Inhibitoren dagegen, die blockieren dann mehrere Signalwege, also die Reaktion von Zellen auf mehrere Entzündungsbotenstoffe, die wirken etwas breiter, diese JAK-Inhibitoren.
Und für wen sind diese Medikamente geeignet?
Im Grundsatz behandeln wir Patienten systemisch, also mit Biologika oder JAK-Inhibitoren, die an schwereren Formen der atopischen Dermatitis leiden oder zumindest vorübergehend eine sehr hohe Krankheitsaktivität haben. Es gibt viele Unterschiede zwischen diesen beiden Substanzklassen, nicht nur was ihren Wirkungsmechanismus betrifft. Die Biologika werden in der Regel als Injektion verabreicht und es braucht mehrere Wochen, bis sie ihre volle Wirkung entfalten, wohingegen die JAK-Inhibitoren in der Regel als Tabletten eingenommen werden und sehr, sehr schnell wirken. Schon nach wenigen Stunden bis Tagen verspüren die Patienten da in der Regel eine Wirkung. Die Biologika sind zumindest die wir bei der atopischen Dermatitis einsetzen, extrem sicher und gut verträglich. Die JAK-Inhibitoren sind dadurch gekennzeichnet, dass es eine Vielzahl eher seltener Nebenwirkungen geben kann. Diese Nebenwirkungen erschrecken uns nicht, die sind nicht bedrohlich, aber man muss ein bisschen darauf achten und die Patienten ein bisschen engmaschiger begleiten und monitorieren, als das bei den Biologika der Fall ist.
Das heißt, man wägt immer ab, welches dieser Medikamente gibt man welchem Patienten, welcher Patientin?
Absolut, es gibt keine Faustregel oder Grundregel, welcher Patient jetzt am besten welches Medikament bekommt. Was man da so berücksichtigt, sind natürlich auch Präferenzen der Patienten. Möchten die Patienten lieber Tabletten einnehmen? Möchten sich Patienten lieber spritzen? Ist die Notwendigkeit da, sehr schnell die Krankheit zu kontrollieren, oder hat man etwas mehr Geduld und Zeit? sind Körperareale betroffen, wie das Gesicht oder die Hände, von denen man weiß, dass sie eher langsam und schwer ansprechen. Da haben die JAK-Inhibitoren aus meiner Sicht zum Beispiel gewisse Vorteile. Gibt es vielleicht Begleiterkrankungen, auf die man auch einen positiven Einfluss ausüben möchte? Also da gibt es eine Vielzahl von Dingen, die bedacht werden müssen. Und da ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass man auf den einzelnen Patienten, die einzelne Patientin eingeht und dann sich verständigt auf die Therapie, die man zunächst einmal einleitet. Dadurch, dass wir jetzt mehrere gute Therapien zur Verfügung haben, kann man ja auch immer umstellen, wenn mit einer zunächst begonnenen Therapie nicht das gewünschte Ergebnis erreicht wird.
Sie haben jetzt gerade die Nebenwirkungen auch schon angesprochen. Welche können das denn konkret sein?
Also bei den Biologika gibt es im Wesentlichen eine Nebenwirkung, die häufiger auftritt und die zu beachten ist, und das sind Bindehautentzündungen. Bindehautentzündungen sind lästig, aber nicht per se gefährlich. Meistens sind diese Bindehautentzündungen, wenn sie denn auftreten, unter der Therapie mit Biologika nur vorübergehend und auch nicht schwer ausgeprägt. Man kann sie im Zweifelsfall dann auch mal behandeln. Und nur selten muss man tatsächlich die Therapie abbrechen mit den Biologika. Wenn man das tut, dann bilden sich diese Bindehautentzündungen aber auch immer wieder zurück. Bei den JAK-Inhibitoren kommt es ein bisschen auf den konkreten JAK-Inhibitoren das Präparat an, aber was man da häufiger beobachtet, sind Dinge wie Übelkeit und Kopfschmerzen, gerade zu Beginn der Therapie, die sich aber meistens von selber auflösen oder dann auch vorübergehend gut behandeln lassen. Was auch wichtig ist bei den JAK-Inhibitoren, es kann etwas häufiger zu Herpesinfektionen und gegebenenfalls auch zu Gürtelrose kommen. Deswegen empfehlen wir dem Patienten vor Einleitung der Therapie mit JAK-Inhibitoren eigentlich auch die Impfung gegen die Gürtelrose, die ohnehin eine sehr sinnvolle Sache ist. Also bei der Behandlung mit den JAK-Inhibitoren ist es anders als bei den Biologika zwingend erforderlich, dass man vor Beginn der Therapie sicherstellt, dass der Patient geeignet ist, indem man zum Beispiel chronische Infektionen ausschließt und dann während der Therapie immer mal wieder Blutuntersuchungen macht, um dann auch wirklich sicherzugehen, dass die Therapie gut vertragen wird. Bei den Biologika reicht in der Regel eigentlich eine klinische Begleitung, wie wir sagen, also eine körperliche Untersuchung. Blutuntersuchungen kann man machen, muss man aber nicht.
Beide Medikamente, sowohl die Biologika als auch die JAK-Inhibitoren, wirken ja von innen systemisch aus dem Körper heraus. Wie wichtig bleibt es denn, dass man trotzdem ja die Haut noch von außen pflegt?
Das bleibt wichtig, denn die atopische Dermatitis ist ja nicht nur durch ein überaktives Immunsystem oder überregulierte Immunreaktionen und Entzündung gekennzeichnet, sondern auch durch einen sehr deutlichen Hautbarriere-Defekt. Und dem kann man am besten dadurch begegnen, dass man die Haut konsequent rückfettet und pflegt. Dann ist es auch so, dass selbst während des Einsatzes dieser modernen Systemtherapien die meisten Patienten zwar eine massive Linderung erfahren, aber nicht komplett erscheinungsfrei sind, sodass es immer mal wieder einzelne Körperareale gibt, wo man doch auch äußerlich antientzündlich noch zusätzlich behandeln sollte. Denn unser Behandlungsziel ist eigentlich immer, die Erkrankung so weit wie möglich zu kontrollieren, wie wir sagen, also so weit wie möglich zu unterdrücken, weil wir damit auch Rückfällen vorbeugen und wahrscheinlich auch die Entstehung von Folge- und Begleiterkrankungen verhindern können.
Systematische Therapiemöglichkeiten für Neurodermitis, und darüber habe ich mit Herrn Professor Stefan Weidinger gesprochen. Er ist Direktor der Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Kiel. Und Neurodermitis ist heute auch unser Schwerpunktthema in der Sprechstunde. Als Expertin ist uns zugeschaltet Frau Dr. Christina Schnopp aus München.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Frau Schnopp, die neuen Therapiemöglichkeiten, dazu hat uns auch Herr Behning eine E-Mail geschrieben. Er hat an einer Phase-3-Studie für Olumiant teilgenommen, bekommt es jetzt nach der Zulassung auch von seinem Hautarzt verschrieben. Und er berichtet, dass seine Symptome viel, viel besser geworden sind. Die Nebenwirkungen halten sich in Grenzen, schreibt er. Wie sind denn Ihre Erfahrungen mit diesen neuen Therapiemöglichkeiten?
Ja, also wir für uns behandelnde Ärzte sind diese neuen Therapiemöglichkeiten tatsächlich was ganz Tolles, weil wir endlich diesen ganz schwer betroffenen Patienten, was wirklich nur eine Minderheit ist, gut helfen können. Es ist wirklich nur, wie der Stefan Weidinger es auch gesagt hat, es ist für die, die wir mit äußerlichen Therapiemaßnahmen eben nicht gut hinkriegen, die den Juckreiz nicht kontrolliert kriegen, die nicht an ihren Alltagsaktivitäten vernünftig teilnehmen können. Und die beiden Gruppen, die Biologica und eben auch Olumiant, ist Baricitinib, das ist auch einer der JAK-Inhibitoren, der erste, der für die Neurodermitis zugelassen worden ist und der ist auch schon für Kinder ab 2 Jahren zugelassen. Es gibt aber noch 2 weitere, die dafür zugelassen sind. Die machen die Haut schon dramatisch besser und das ist gerade für Patienten, die eben schon sehr lange an einer sehr schweren Neurodermitis leiden, ist das, glaube ich, echt so ein Life-Changer. Also die Patienten kommen häufig und sagen, ja, ich bin ein neuer Mensch oder die Eltern sagen, ich habe ein neues Kind, weil sie dramatisch besser werden und wir reden so von 80-100% tatsächlich. Also manche haben wirklich fast gar nichts mehr, so ein bisschen was bleibt häufig und ich habe mehr Erfahrung mit den Biologica tatsächlich, weil die schon länger für Kinder zugelassen sind, was ja mein Schwerpunkt ist. Und die Biologica wirken, also manche zumindest von denen wirken eben auch aufs Asthma, was eine häufige Begleiterkrankung ist bei den Kindern. Und obwohl das ja mühsam ist, bei den Kindern das zu spritzen, man spritzt es alle 4 Wochen oder auch alle 2, je nach Alter, sind die meisten Eltern begeistert und auch die Kinder machen das irgendwann mit. Die JAK-Inhibitoren werden mehr bei Erwachsenen eingesetzt, sind aber nochmal ein bisschen stärker im Schnitt als die Biologica. Das muss man ganz deutlich sagen. Und auch, wie der Herr Weidinger schon gesagt hat, die Liste der möglichen Nebenwirkungen ist viel länger bei den JAK-Inhibitoren. Aber die wenigsten Patienten haben tatsächlich Nebenwirkungen. Also von daher passt es sehr gut, was der Herr Biening erzählt.
Wir haben am Telefon Frau Schlippert aus Baden-Württemberg. Hallo, Frau Schlippert.
Ja, grüße Sie, hallo.
Hallo. Ja, Sie können Ihre Frage stellen an Frau Schnupp.
Ja, ich habe keine Frage, sondern ich wollte mal meine Geschichte kurz erzählen, die ganz anders gelaufen ist. Ich hatte in den 80er und 90er Jahren, da war ich so Mitte 30 und älter, schwer Neurodermitis an beiden Unterschenkeln. Und dann wurde mir erst geraten, ich soll an den Atlantik fahren und mich möglichst viel ins Salzwasser schmeißen. Das hat auch immer geholfen. Aber wenn ich aus dem Urlaub wiederkam, fing es wieder von vorne an. Und dann habe ich 1999 was ganz anderes gemacht, auf eine Empfehlung. Ich habe eine Familienaufstellung gemacht. Und danach bin ich wieder an den Atlantik gefahren. Und das, durch das Salzwasser wurde es erstmal wieder besser. Aber dann kam es nie wieder. Seitdem bin ich völlig symptomfrei.
Also die psychische Komponente.
Ja, die Familienaufstellung nach Bert Hellinger hat es gebracht.
Okay, vielen Dank, Frau Schlippert. Frau Schnopp, wie schätzen Sie das ein?
Also die Psyche spielt sicher eine große Rolle, gerade bei den Jugendlichen und erwachsenen Patienten. Das ist für uns als Hautärzte natürlich mit so 10-Minuten-Terminen nicht immer leicht, da hinter die ganze Geschichte zu gucken. Und wir versuchen aber das natürlich schon rauszufinden, gerade bei Patienten, die schlecht auf Therapie ansprechen, wie die Hörerin das erzählt hat. Und versuchen sie auch entsprechend weiter zu vermitteln an Psychotherapeuten oder Coaches oder was auch immer. Also das ist schon ein wichtiges Thema, dass das jetzt so der einzige Triggerfaktor ist, das ist eher selten. Also sozusagen die komplette Abheilung nach der Lösung eines psychischen Knotens, sage ich jetzt mal, ist jetzt eher ein Einzelfall. Aber dass psychische Faktoren eine Rolle spielen, das sehen wir ganz häufig. Und wir sehen auch, also klassisch Patient unglücklich im Job oder einfach zu belastet in der Kombination, was weiß ich, Familie, kleine Kinder, gerade Haus gebaut, anstrengender Job, wenn die dann das wechseln, dass die wirklich viel besser werden. Also das spielt eine wichtige Rolle, ist natürlich immer schwierig zu quantifizieren und ja auch nicht immer so leicht zu lösen. Also das ist ja beneidenswert, wenn es mit einer Familienaufstellung sich dann löst, aber ganz häufig sind es ja Belastungen, familiäre Belastungen oder auch Belastungen am Arbeitsplatz, die sich gar nicht so leicht auflösen lassen.
Dann vielen Dank an Frau Schlippert für diesen Erfahrungsbericht. Herr Wrobel aus Immenstadt am Bodensee schreibt uns, ihm hätte Melkcreme geholfen. Er betont, es ist nicht Melkfett, sondern Melkcreme, die zur Pflege bei Kühen eingesetzt wird an den Zitzen. Auch ja, wie ist es denn mit solchen etwas ungewöhnlicheren
Ja, also Melkcreme, also Creme ist für uns ja immer was, wo auch Wasser drin sind, ist, im Gegensatz zum Melkfett. Also so, und von daher findest du der Dermatologe schon mal besser, Melkcreme als Melkfett. Ich weiß jetzt nicht, was da genau drin ist. Letztlich muss man sagen, eine gute Basistherapie, die eben die Hautbarriere stärkt. Und das tut diese Melkcreme sicher, weil das ja an den Zitzen mit der ständigen mechanischen Belastung auch das Problem ist. Davon kann man sich ja profitieren. Und wenn ein Patient für sich eine geeignete Creme gefunden hat, dann freuen wir uns und bestärken sie darin, das weiterzuführen. Das heißt aber nicht, dass jetzt das, was für den einen gut ist, auch für den anderen gut ist. Und das ist, was manchmal für die Patienten auch sehr nervig ist, dass beim Thema Neurodermitis jeder meint, er kann mitreden. Also keiner empfiehlt seinem Nachbarn seinen Beta-Blocker zur Blutdruckstabilisierung. Aber bei Cremes hat jeder einen guten Tipp, was der Cousin vom Cousin oder die Schwester der Hebamme oder ich weiß nicht, wer benutzt hat. Also das ist schön, wenn man sich für sich selber das gut gelöst hat. Das heißt aber nicht unbedingt, dass das für alle die richtige Lösung ist.
Wir haben Frau Ikuta aus Berlin am Telefon und sie hat eine Frage sie hat uns eine E-Mail geschrieben. Es geht um eine Tierallergie. Ihre 12-jährige Enkelin hat schwere Neurodermitis. Im Haus leben auch 2 Katzen. Und jetzt ist die Frage, können die Katzen bleiben oder müssen die weg?
Das ist eine sehr gute und sehr schwierige Frage. In der ersten Runde würde man eben gucken, ist das Kind allergisch drauf? Aber wahrscheinlich, wenn die Katzen da leben schon länger und das Kind Kontakt hat und hat eine schwere Neurodermitis durch diese Barrierestörung und durch dieses überschießende Immunsystem, hat sie wahrscheinlich eine Sensibilisierung zumindest auf Katzenhaare. Das heißt, der Allergietest ist positiv. Jetzt müsste man rausfinden, wie sehr beeinflusst sie das? Also reagiert zum Beispiel die Haut, wenn sie die Katze auf den Arm nimmt? Merkt sie das? Häufig ist es so. Manche Kinder entwickeln auch Quaddeln dann beim direkten Hautkontakt, sodass man das gut sieht. Geht es dem Kind besser, wenn sie nicht in dem Haus ist, wo die Katzen leben? Und im Zweifelsfall bei der Katze, bei einer schweren Neurodermitis, wir wissen einfach, dass Katzenhaarallergien sehr häufig relevant sind. Das heißt, wirklich eine Verschlechterung des Ekzems machen, würde ich wahrscheinlich dazu raten, tatsächlich die Katzen wegzugeben.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Am Telefon haben wir jetzt Frau Schneider-Müller aus Sulz. Hallo, Frau Schneider-Müller.
Hallo, ich wollte nur kurz berichten, unsere Erfahrung, die sehr positiv war. Also unser jüngster Sohn hatte sofort nach dem Abstillen Neurodermitis, sehr stark an der Arme und im Gesicht und auch manchmal nur an der Oberschenkel. Und ich bin dann auf das Buch gestoßen, Allergien müssen dicht sein. Und wir haben die Ernährung umgestellt. Also wir haben auch den Eindruck gehabt, dass er Milch und sowas nicht verträgt. Haben dann Ei weggelassen, nur noch Dinkelmehl verwendet. Milch ersetzt durch Ziegenmilch oder dann Sahne, also wenig Sahne, viel Wasser. Zucker haben wir auch weggelassen, genau. Und dann ist es sehr schnell, nach ein paar Wochen ganz abgeheilt. Und wir haben immer gemerkt, wenn er ernährungsmäßig was Falsches gegessen hat, dann kam wieder leicht die Neurodermitis. Und deshalb haben wir es jahrelang durchgezogen. Und er war also völlig beschwerdefrei. Und wir haben auch, was Kosmetik anbelangt, also so gut wie keine Seife verwendet, also beim Waschen einfach nur mit Wasser und Waschlappe und mit Veleda-Produkte, die sehr fettig sind, die Kinderprodukte, Veleda-Öl mit Calendula und die Veleda-Kindercreme und sind so also ganz gut durch die Zeit gekommen. Also bei ihm war die Ernährungsgeschichte voll durchschlagend, weil ich halt ja auch ganz früh angefangen habe.
Das hatten wir ja vorhin schon mal kurz angesprochen, Frau Schnopp, die Rolle der Ernährung. Kann da eine Umstellung so große Effekte haben?
Also bei kleinen Kindern spielt es, wie gesagt, häufig eine Rolle. Von daher, das passt. Wir würden trotzdem immer eine Eliminationsdiät, also dass man irgendwas weglässt tatsächlich, nur empfehlen, wenn man entsprechend allergologisch auch getestet hat. Und ich muss Ihnen so ein bisschen widersprechen, leider, weil das Milchallergen in der Ziegenmilch genauso drin ist. Also dieser Teil des Milchproteins, worauf die Kinder reagieren, in 99,99%, also es gibt ganz, ganz seltene Ausnahmen, das ist in allen Tieren Tiermilchen drin. Also nur Delfin oder Kamel wäre eine Alternative, aber das ist nicht so gut
schwer
erhältlich.
Zu besorgen.
Genau. Also die Ziege ist sozusagen, da haben wir nichts dagegen, weil die Ziege auch eine vollwertige, also Ziegenmilch ist auch eine vollwertige Milchnahrung. Ja, da sind die Kinder gut versorgt, was die Nährstoffe angeht. Wo die nicht gut versorgt sind, was auch ganz häufig gemacht werden, ist so Hafermilch oder Mandelmilch oder so. Das ist keine Säuglingsernährung. Ja, da sind die schlecht versorgt, da kommen die in den Proteinmangel und ich sehe wirklich immer wieder unterernährte Kinder, die auch im Wachstum zurückbleiben, weil die einfach einen Eiweißmangel haben, weil sie das über diese Pflanzenmilchen nicht ersetzen können. Von daher würden wir es nicht ungerichtet machen, aber vielleicht war auch das Ei das Entscheidende bei ihrem Sohn. Also sie haben das ja gesehen, dass es besser geworden ist. Das gibt es bei kleinen Kindern, aber man sollte das wirklich sehr sorgfältig prüfen und vor allem nicht einfach Milchprodukte komplett meiden durch Pflanzenmilchen ersetzen. Das ist nicht adäquat. Die Ziegenmilch ist kein Problem tatsächlich.
Vielen Dank, Frau Schneider-Müller nach Sulz. Martina Kimmerle fragt uns per Mail, wir haben über Cortison gesprochen, warum Cortisoncreme nicht im Gesicht angewendet werden soll.
Ja, danke für die Frage. Das kam vielleicht vorher ein bisschen zu kurz. Man sollte es nicht auf die Dauer im Gesicht anwenden. Erstens wegen den Augen, weil da in der Daueranwendung, zumindest mit den alten Cortisonen, für die neuen wissen wir es tatsächlich gar nicht, aber wir machen es vorsichtshalber nicht, auf die Dauer einen erhöhten Augeninnendruck, also so einen grünen Star, hervorrufen kann. Deswegen sind wir da in der Daueranwendung vorsichtig. Und im Gesicht kann das eben so eine periorale Dermatitis machen. Das hieß früher Styodessenkrankheit. Das sind so kleine Pickelchen um den Mund rum. Und das ist was wirklich Häufiges. Das ist jetzt auch nicht schlimm, das geht auch wieder weg, aber es ist eine häufige Nebenwirkung bei Cortisonanwendungen im Gesicht. Und auch wenn das stärkere Cortisone sind, auch bei den modernen tatsächlich, kann das so Äderchen im Gesicht machen. Das ist sozusagen das dritte Argument, warum man es nicht längerfristig im Gesicht machen soll. Wenn jemand alle, was weiß ich, im Monat 3 oder 5 Tage Cortison im Gesicht braucht, ist es wahrscheinlich gar kein Problem tatsächlich, wenn das so ein modernes Cortison ist.
Frau Wenz hat uns eine E-Mail geschrieben. Sie sagt, in ihrer Familie gibt es gefühlt seit 100 Jahren Neurodermitis. Opa, Mama, sie selbst, die Tochter und jetzt auch der Enkel sind betroffen. Und sie fragt sich, wird denn überhaupt noch geforscht bei dem Thema? Sie hat das Gefühl, da hat sich jetzt nicht so viel getan.
Ja, dem möchte ich jetzt widersprechen. Das kam ja gerade auch beim Interview mit Professor Weininger raus. Also wir wissen viel mehr. Wir wissen viel mehr über diese genetischen Komponenten, was uns ja auch erlaubt, wenn man die Mechanismen besser kennt, dass man gezieltere Therapieverfahren hat. Und gerade die Biologika, aber auch die JAK-Inhibitoren, was vorher als Systemtherapie erwähnt wurde, die sind nur möglich geworden, weil wir genau wissen, welche immunologischen Mechanismen da in der Haut eine Rolle spielen. Wir haben die Möglichkeit jetzt ja sehr gezielt diese Überreaktionen in der Haut zu bremsen. Also mit den Systemtherapien hat sich ganz viel getan. Es hat sich aber auch in der banalen Cortisontherapie mit den Cremes viel getan letztlich oder in den letzten 20 Jahren. Dadurch, dass wir einfach moderne Cortisoncremes haben, die viel weniger Nebenwirkungen machen. Also wir haben schon, also ich glaube, eine deutliche Erweiterung des Therapiespektrums, was wir immer noch nicht können, und das ist natürlich der Frust, das ist wahrscheinlich auch der Hintergrund der Frage, dass wir es heilen können. Ja, das ist aber so ein bisschen so, wenn ich jetzt Locken haben wollte und blond sein wollte. Ja, das ist einfach genetisch bedingt und da kommen wir nicht so richtig raus. Wir können tatsächlich, und das ist natürlich frustrierend für die Betroffenen, nur die Symptome kontrollieren, aber das können wir viel besser als früher.
Herr Mittelmann aus Bad Kreuznach hat uns eine Frage zum Kaliumpermanganat geschickt. Sein Sohn hat Neurodermitis und hat darin gebadet. Die Symptome haben sich stark verbessert.
Ja, also bei schwerer Neurodermitis hat man immer eine starke Besiedlung durch Bakterien, durch Staphylococcus aureus auf der Haut. Und Kaliumpermanganat ist letztlich ein Desinfektionsmittel. Und das ist was, in dem man baden kann. Man muss ein bisschen aufpassen, man darf es nicht zu hoch konzentrieren, sonst ist es toxisch für die Haut, gerade bei kleinen Kindern. Es macht so ganz leicht rosa soll das Badewasser sein. Und das hilft eben, die Bakterien zu reduzieren auf der Haut und bringt daher häufig eine deutliche Verbesserung. Also wir machen das regelmäßig, zumindest bei unseren stationären Patienten. Im ambulanten Bereich muss man eben ein bisschen aufpassen mit der Dosierung. Ist aber für schwere Schübe und gerade für solche nässenden Ekzeme ist das eine gute Therapie. Für die jetzt nur trocken sind und keine starke bakterielle Besiedlung haben, bringt das nichts.
Philipp Brakowski, bei dem geht es ein bisschen in die andere Richtung. Er sagt, nach dem Duschen verschlechtert sich seine Neurodermitis. Gibt es da Tricks, die helfen können?
also nicht so oft duschen, ist schon mal einer.
Nicht so oft?
Naja, jeden zweiten, dritten Tag reicht ja in der Regel auch. Ja, man kann sich auch ein bisschen waschen zwischendurch. Mhm. So diese Waschlappendiskussion, da wird es nicht gasbedingt. Nee, also nicht so oft duschen, nicht zu heiß duschen, nicht zu lange duschen, nur so lauwarm und dann eben wirklich mit so Duschölen oder Duschcremes. Es gibt da letztlich ziemlich viele Möglichkeiten, da eben sanft zur Haut zu sein. Es ist häufig auch diese verstärkte Durchblutung der Haut, die das schlechter macht. Ja.
Haben Sie auch noch ganz schnell einen heißen Tipp, wenn es akut juckt? Wie kann man sich davon abhalten zu kratzen?
Also Kratzalternativen nennen wir das. Irgendwas kühlen, also ein kaltes Glas draufstellen, ein Coolpack, wenn man hat, kalten Löffel, feuchten Umschlag, also irgendwas nass machen oder einfach den Rand vom T-Shirt nass machen. Schwarzteeumschläge sind noch ein bisschen effektiver, aber ist so ein bisschen umständlich. Nicht kratzen, sondern klopfen, drücken, irgendwie sowas.
Bloß also nicht kratzen.
Keine Löcher in die Haut machen, ne? Deswegen Barriereströmung plus mehr Juckreiz hinterher.
Das war die Sprechstunde zum Thema Neurodermitis. Ihre Fragen hat unsere Expertin, Frau Dr. Christina Schnopp, beantwortet. Sie ist Funktionsoberärztin für pädiatrische Dermatologie in München. Mein Name ist Magdalena Schmude. Ich bedanke mich fürs Zuhören.